BR Heimat. Habe die Ehre.
Am Mikrofon ist der Johannes Hitzelberger. Grüß Gott und herzlich willkommen zu unserem Vormittagsratsch. Heute ist der 3. Juni 2025, Tag des Fahrrads, Weltfahrradtag. Und zum Tag des Fahrrads, da ratschen wir heute übers Radeln. Die Videoplattform YouTube ist ja voller Expertentipps. Und oft geben da Fachleute Tipps in vielleicht auch ziemlich technischen Tutorials. Und der Laie, beispielsweise wie ich, kann dann ziemlich frustriert sein, weil es dann doch nicht so einfach geht, wie das im Video gezeigt wird. Dem wollte und will die Journalistin und Radlerin Anke Eberhardt aus Garmisch-Partenkirchen was entgegensetzen. Sie zeigt auf YouTube in informativen und witzigen, teils ironischen sogar Videos, wie sie ihre Radtouren plant, welche Kleidungsstücke beim Radeln für Wärme und Belüftung sorgen und bespricht viele weitere Themen rund ums Radfahren. Zum Beispiel sowas, wie man glauben könnte, Banales wie einen Platten beheben. Anke Eberhardt ist vor allem sportlich mit dem Gravelbike unterwegs und heute ist sie bei uns im Studio. Grüß Gott und herzlich willkommen, Anke Eberhardt.
Hallo, schön, dass ich da sein darf.
Ja, 2 Stunden Ratsch mit einem Radprofi. Ja, Moment, ein Radprofi, der keiner ist oder keiner sein will? Oder wie würdest du dich beschreiben?
Genau, da muss ich erst mal lachen. Also ich habe es geschafft, mit Fahrradfahren mein Geld zu verdienen, obwohl ich nicht gut Fahrrad fahre. Das ist wahrscheinlich die konkreteste Beschreibung. Sondern ich fahre sehr gern Fahrrad und ich rede drüber. Aber ein Profi bin ich definitiv nicht. Aber das ist auch meine Kernkompetenz. Ich sage immer, meine Inkompetenz ist die Kernkompetenz.
Kann man sogar im Internet so nachlesen, dass es damit dann sehr wohl was Kompetentes auf sich hat. Das erfahren wir im Laufe der Sendung. Ja, man findet dich ganz einfach im Internet unter How to Fahrrad oder unter deinem alter Ego auf Instagram. Anke is awesome und unseren Ratsch gibt's natürlich nach der Live-Sendung als Podcast. Jetzt aber gleich mal zu diesen von mir angesprochenen Titeln, How to Fahrrad und Anke is awesome, vorausgeschickt gleich mal, was hat es damit auf sich?
Ja, mein Papa hat auch sofort gefragt, so awesome, was heißt denn das überhaupt? So, ja, das ist so eine ironische Bezeichnung, weil im Internet sich ja alle immer so als besonders toll darstellen wollen und ich habe mir diesen Instagram-Account tatsächlich aus Versehen eingerichtet und habe dann gedacht, naja, aber wenn ich jetzt schon da bin, dann muss es ja natürlich auch alles wunderbar und fantastisch sein.
Awesome heißt übersetzt großartig oder super.
Genau, ja, also es ist wirklich eine... Wunderbar. Also bei den Amerikanern ist immer alles awesome, egal ob es ein Tag ist oder ein Ausflug. Und es ist auf jeden Fall ironisch gemeint, also nicht, dass es falsch verstanden wird. Das ist einfach eine Anspielung auf die Selbstbeweihräucherung, die ansonsten im Internet so stattfindet.
Und How to Fahrrad, also wie Fahrrad zu fahren, Anke quasi als Fahrraderklärbär?
Genau, ja, das war die Idee. Also der Name ist Programm. Also wir erklären alles in diesen Videos vom Schlauchwechseln über richtig anziehen, Fahrrad putzen. Also alles, was ich vorher nicht wusste, habe ich dann in Videoform gebracht, in der Hoffnung, dass es anderen Leuten hilft.
Die Videos machst du nicht allein, die sind ziemlich professionell gemacht, das erfahren wir nachher noch. Wo warst du jetzt am Wochenende unterwegs, um ganz aktuell zu sein?
Warst du
überhaupt unterwegs? Ja, natürlich.
Genau, ja. Also immer, wenn schönes Wetter ist, dann bin ich tatsächlich unterwegs und wenn mein kaputtes Knie mich nicht davon abhält. Ich war daheim in Garmisch unterwegs. Also ich bin ja Exil-Schwabe und bin nach Garmisch gezogen und da ist es wirklich der Luxus, dass man von der Haustür aufs Fahrrad steigen kann und bin ich erst zum Plansee und dann Richtung Mittenwald, also 3 Tage so in alle verschiedenen Richtungen, dann mal nach Murnau und schön war's.
Auf der Internetseite vom Bundesumweltministerium liest man zum heutigen Europäischen Tag des Fahrrads. Der Tag soll zum einen auf die zunehmenden Verkehrsprobleme durch motorisierte Fortbewegungsmittel aufmerksam machen, vor allem aber das Fahrrad als umweltfreundliches und gesundes Fortbewegungsmittel präsentieren. Der Tag des Fahrrads wurde 1998 ins Leben gerufen. Europaweit laufen rund um den 3. Juni viele Aktionen. Und gerade angesichts der aktuellen Klimaschutzdiskussion sollte das Potenzial des Fahrrads nicht unterschätzt werden. Eine stärkere Berücksichtigung des Fahrradfahrens in Stadt- und Verkehrspolitik kann sich lohnen. In vielen Kommunen jedoch wird die Radverkehrsförderung oftmals noch vernachlässigt. Dabei liegen die Vorteile des Verkehrsträgers Rad doch auf der Hand. Das wird noch viel weiter ausgeführt und intensiver auf der Internetseite vom Bundesumweltministerium, Anke. Aber das ist sicher auch ein Thema, das dich genau unter diesen Aspekten beschäftigt, abgesehen von der Freizeitbeschäftigung.
Total. Und ich finde es beim Fahrrad auch wahnsinnig spannend, weil das ja die Sportler einfach immer als Sportgerät betrachten. Aber es gibt ja kein Sportgerät, was auch so alltagstauglich ist wie das Fahrrad. Also für viele Leute ist es ja wirklich, ich will von A nach B kommen, ich will von zu Hause zur Arbeit fahren oder ich will irgendwas transportieren. Und das gibt es ja so eigentlich nicht. Also außer man wohnt vielleicht an einem See und paddelt mit seinem Kanu ans andere Ufer zum Job. Aber das Fahrrad ist einfach ein sehr, sehr vielfältiges Fortbewegungsmittel und ich finde es auch so verbindend, weil egal, ob man mit seinem Carbon-Rennrad unterwegs ist oder mit seinem Klapprad gerade ins Büro tuckert, wenn man dann Platten kriegt, dann sind wir alle gleich.
Also das scheint ja auch immer durch in deiner ganzen Aktivität im Internet und auf YouTube, dieses Plädoyer dafür, dass alles seinen Platz hat und seine Berechtigung.
Genau, also ich finde, das eine ist nicht besser als das andere. Also wenn jemand 150 Kilometer am Stück fährt, dann ist es fantastisch und bewundernswert. Aber wenn jemand einfach nur entspannt eine Stunde zum See tuckern möchte, dann ist es genauso gut. Und das finde ich ja auch da wieder so schön am Fahrrad, dass es flexibel ist und dass jeder das draus machen kann, was er möchte und was für ihn oder sie passt. Und da finde ich, sollten einfach auch keine Bewertungen stattfinden. Also es gibt ja dann immer so dieses, ja, wenn du jetzt nicht dieses oder jenes kannst, dann bist du kein richtiger Fahrradfahrer. Ich denke immer so, ach, der am meisten Spaß gehabt hat, der ist der beste Fahrradfahrer für mich.
Vielleicht nur, wenn ich das aus eigener Erfahrung aus dem Münchner Stadtverkehr, Radl-Stadtverkehr anfügen darf. Und der beste Fahrradfahrer ist vielleicht dann doch der auch viel Rücksicht nimmt. Weil in München kann einem das Fahrradfahren manchmal wenig Spaß machen.
Total. Also es gibt ja diesen, ich nenne ihn immer den Isar Highway aus der Stadt raus und ich bin ja inzwischen eben hauptsächlich in Garmisch unterwegs, aber dann war es mal ein schöner Samstag und sonnig und dann dachte ich mir, ach komm, jetzt eben fährst du die Isar runter von der Innenstadt aus und bin da wirklich fast in eine Schlägerei geraten, weil da zwei Tourenradler waren, wo sie so ein bisschen gemächlicher, also zugegeben sehr gemächlich, aber gut, also sie ist ihr Tempo gefahren und ist dann aber halt sehr in die Mitte des Fahrradweges gekommen und von hinten kam dann zwei auf dem Rennrad mit Mach 8000
und geschossen.
Genau, und es ist sehr eng geworden und dann wurden da unschöne Worte durch die Gegend geworfen, Fahrräder ins Gras geschmissen und also es war wirklich kurz vor Schlägerei und da dachte ich, ach so Leute, es ist Wochenende, die Sonne scheint, wir wollen doch alle hier irgendeine gute Zeit haben, also da ist es auch Rücksichtnahme von beider Seiten gefragt. Also wo ich mir dann denke, so da muss jetzt keiner mit dem Finger auf den anderen zeigen. Also wir waren da schon beide dran beteiligt.
Wir beschäftigen uns natürlich in den kommenden 2 Stunden hauptsächlich mit dem Fahrrad als Freizeitbeschäftigung und da natürlich insbesondere ein Augenmerk auf dein Fahrrad, Gravelbike. Bevor wir jetzt die nächste Musik hören, was ist ein Gravelbike?
Das habe ich mich auch gefragt. Das war mein Einstieg war ja über den Job. War ich bei der Bergwelten Redaktionssitzung und dann hatte mich ein Kollege gefragt, ob ich nicht einen Artikel über Gravelbikes schreiben will. Und ich dachte, ja super, also wollte ich schon immer mal machen, bin raus und habe gegoogelt, was ist ein Gravelbike, weil ich es auch nicht wusste. Das war damals noch sehr neu.
Das war
also,
wann?
2021?
Das war früher schon.
Das war 2018, glaube ich, oder 19. Ja, sowas um den Dreh. Bis es dann stattgefunden hat, glaube ich, war es dann 2019. Also es sieht im Grunde genommen aus wie ein Rennrad. Also für jemanden, der sich nicht auskennt, der würde sagen, es ist ein Rennrad, weil es diesen gebogenen Lenker hat. Man sitzt dynamisch drauf, aber es hat ein bisschen breitere Reifen, man sitzt bequemer drauf und man kann damit eben über Schotterwege fahren. Also Gravel heißt ja Schotter auf Englisch und das ist auch der Name Programm.
Und was fehlt dann zum Mountainbike oder was hat das Mountainbike mehr oder wie unterscheidet sich das dann?
Mountainbike ist wesentlich geländegängiger, also da hat man noch größere Reifen. Meistens sind die ja dann auch voll gefedert, die Geometrie Geometrie ist nochmal anders. Also da will man dann ja wirklich irgendwo die Trails runterfahren, also wilde Bergpfade und so weiter. Und das Gravelbike ist für mich eigentlich so genau dazwischen. Also da gibt es auch welche, die eher so Richtung Rennrad tendieren oder welche.
Also eher für asphaltierte Strecken, genau, die Richtung gehen.
Die eher schneller und sportlicher sind, aber eben auch solche, wo man tatsächlich auch so kleine Trampelpfade und sowas fahren kann. Und es ist eben ein geländetaugliches Fahrrad, was so aussieht wie ein Rennrad, aber wesentlich flexibler ist.
Denn mein Gast Anke Eberhardt, auch schon in ihrem Leben viel gekommen. Und auch was ihren Berufsweg, nicht gerade bergauf, bergab, aber hin und her und da mal, der nicht ganz gerade verlief. Und wie das Ganze losging, das erfahren wir jetzt, denn du bist, Jahrgang, lassen wir jetzt mal charmanterweise weg, aber 14 Jahre jünger als ich, das bist dann doch, ist doch schon eine Hausnummer. Geboren in Stuttgart, aufgewachsen, der Papa ein Schwabe, die Mama, von daher kommt auch ein bisschen dein Zungenschlag oder kannst du mehreres sozusagen, aber hat eher die Muttersprache, das genau. Kommt daher, weil?
Die Mutter kommt aus Norddeutschland, also die hat das Schwäbische verhindert. Mein Vater, der ist wirklich so ein klassischer, gib mir mal den Butter am Frühstückstisch, aber sie hat das SCH in Grenzen gehalten, ja. Es ist so ein bisschen schade, also manchmal denke ich auch so, vielleicht wäre es auch ganz schön, den Dialekt zu beherrschen.
Achso, sie ist auch gar nicht in Leib und Blut übergegangen.
Nein, wir haben da strikte Bundesländergrenzen aufrechterhalten.
Achso, in dieser Mischehe sozusagen, genau, der Eltern.
Genau, und als ich dann nach Bayern gezogen bin, habe ich auch immer gesagt, ich werde immer ein Brötchen beim Bäcker bestellen. Und so, ja, es hat 2 Wochen gedauert und vielleicht ich habe mir Semmel bestellt. Ja, total. Aber deswegen, also ich kann nur Touristenschwäbisch und ich kann auch nur Touristenbayerisch, aber ich hoffe, ich habe mich inzwischen trotzdem gut eingegliedert.
Naja, also der Goethe hat doch gesagt, jede Provinz liebt ihren Dialekt, denn der atmet die Seele des Ganzen. Aber die deutsche Sprache ist so vielfältig und da kann man viel Schönes in jeder Variante finden. Also von daher, ich habe es dann auch immer dick, ich bin ja selber Dialektsprecher und einer, der auch sich mit dem Hochdeutschen durchs Leben bewegt. Aber es hat alles seine schönen Seiten, das muss man. Und das ist jetzt nicht nur diplomatisch gesagt, das finde ich tatsächlich so.
Da gibt es auch eine schöne Anekdote, weil ich habe ja tatsächlich auch was studiert in München und habe unter anderem habe ich Germanistik studiert und da wurde uns auch beigebracht, gerade wenn du von dem Herrn Goethe sprichst, dass Sächsisch mal quasi der angesehenste Dialekt war. Also deswegen, es verändert sich auch mit der Zeit.
Ich habe dieses Beispiel nicht parat, aber auch von Goethe gibt es Beispiele in Reimen, die nur funktionieren, wenn man Hessisch reden würde. Oh, irgendwie so, aber das kann jetzt nicht, müsste vielleicht einer oder eine unserer Hörerinnen und Hörer jetzt gruscheln, ja, und unser Mail schicken, wo das, welches Gedicht es sein mag. Aber wir sind in Stuttgart bei Anke Eberhardt und ihrer Familie. Ja, Schulweg.
Also die Geschichte bis Bayern war eigentlich geprägt von Lokalpatriotismus. Also ich habe mich wirklich in Stuttgart immer sehr wohl gefühlt, aber ich bin so ein totaler Bergmensch und dann habe ich irgendwann gemerkt, so ja, das ist alles ganz nett da rund um den Kessel, aber ich möchte dann doch irgendwo sein, wo ich auf die Berge gucken kann und habe mich dann erst so einen Abstecher über Berlin gemacht. Da war ich tatsächlich auch beim Radio, also so ein bisschen wie nach Hause kommen hier und bin dann aber doch beim Text gelandet. Und dann habe ich mir überlegt, ich würde gern schreiben und über was würde ich gern schreiben. Und damals war mal Snowboarden eben so mein absolutes
das Wichtigste. Da müssen wir aber schon noch die Stufen oder die Reihenfolge einhalten. Wenn du sagst, Liebe zu den Bergen, wenn ich das aus dem Vorgespräch richtig in Erinnerung habe, also das hat schon mit den Eltern zu tun, weil der Papa, der war Radler schon, hat dich damals allerdings nicht so angefixt. Und er war aber ein Bergweltliebhaber.
Genau, also wir sind immer noch in die Berge gefahren im Urlaub, immer nach Frankreich. Da habe ich dann auch das Skifahren gelernt als erstes und dann eben das Snowboardfahren. Also ich kannte eigentlich gar nichts anderes. So, ich war, glaube ich, das erste Mal mit 18 irgendwo am Meer, wo ich dann gemerkt habe, man kann unter Wellen durchtauchen. Das war mir total fremd. Also ich bin definitiv Team Berg und nicht Team Strand. Und dadurch hat das auch alles so angefangen, dass ich dachte so, ich möchte draußen sein, ich will da eher hin und eben erst mit der Familie und dann im Privaten und im Beruflichen hat es mich dann auch immer eher dorthin hingezogen. Aber am Anfang hat mich das Fahrradfahren überhaupt nicht interessiert. Also ich bin mit dem Fahrrad zur Schule gefahren, eben da sind wir wieder beim von A nach B kommen, aber da war überhaupt nichts an Hobby und Sport und auch dieser Leistungsgedanke und dass man sich da quält. quälen muss, was manche Leute meinen, das war mir immer total fremd.
So. Na gut, das ist ja bis heute dir genau, fremd. Das formulierst du ja auch in deinen Tutorials und Videos und so, dass du da eine andere Herangehensweise bevorzugst.
Ja, das hatte ich eben vom Snowboarden. Also da ist es viel wichtiger, dass man den Berg lesen kann, dass man weiß, wie die Lawinenverhältnisse sind und auch so von der Ästhetik. Also ich war halt auch immer eher jemanden, der Tiefschneetage bevorzugt hat, also sich jetzt auch nicht über wilde Schanzen geworfen hat oder Kicker, wie man sagt. Das war immer so meins.
Woher kam die Liebe zum Snowboarden? Wenn der Papa so ein Radler war?
Nee, der war schon auch ambitionierter Skifahrer. Also das war schon, also im Winter Ski, im Sommer Rad, das ist mir definitiv in die Wiege gelegt worden, glaube ich.
Und warum dann Snowboarden? Weil das so cool war oder weil die so anders waren, die Leute, die das zu der Zeit oder zu deiner Jugendzeit so praktiziert haben?
Ja, also vor 100 Jahren, als ich angefangen habe. Ja, also mir hat diese ganze Mentalität auch total gut gefallen. Also damals war es ja wirklich noch so in den Anfängen und ich habe auch gemerkt, dass die Leute, die das machen, die haben mir entsprochen. Also da habe ich so meine Gruppe an Menschen gefunden, also auch so ein bisschen dieses Anderssein.
Ich wollte gerade sagen, da so ein kleiner Revolutionsgedanke steckt da drin oder beschränkt sich es auf das ein bisschen Anderssein?
Es ist so ein bisschen so ein Klischee, was natürlich auch viel bedient wurde, aber es ist schon auch was Wahres dran. Also es war ja auch am Anfang eben so, dass man, diese Diskussion auch als Snowboarden dann olympisch wurde, also da hat man auch gemerkt, man hatte irgendwie so seine eigenen Regeln und seine eigene Gruppe, in der man da unterwegs war, hat sich so von diesem ganzen FIS-Gedanken abgesetzt. Inzwischen drehen die sich auch 15 Mal um die eigene Achse.
Ach so, das war in der Snowboard-Gemeinde ein kontroverses Thema, dass man olympisch wird, weil man sich nicht in Regeln pressen lassen wollte.
Ach so, jetzt verstehe. Genau, das war ein ganz, ganz heißes Thema, als dann Snowboarden das erste Mal olympisch wurde. Also das haben dann auch viele boykottiert, die gesagt haben, da fahren wir nicht hin. Und dass der Skiverband dann auch die Snowboard-Wettbewerbe ausgerichtet hat. Also wenn man da ein bisschen in der Szene drin war, da wurden Grabenkämpfe ausgetragen. Das war ganz wild, ja.
Jetzt, du hast dann auch für ein Snowboard-Magazin, Pleasure, geschrieben. Wie ging der Weg dahin?
Genau.
Da war Berlin vorher, wie du vorhin
genau,
schon Berlin angesprochen hast.
Genau, Berlin war beim Radio, da war ich vorher und habe aber eben gemerkt, also reden kann ich gut, aber schreiben würde ich beruflich doch gerne lieber machen. Und da habe ich dann gemerkt, eben ich versuche das mit was zu füllen, was mir gefällt. Und das war so das erste Mal, dass ich gemerkt habe, wie schön das am Journalismus ist, dass man verschiedene Dinge in seinem Handwerk unterbringen kann. Und die Journalistenschule wollte mich nicht haben. die haben Danke, Nein, Danke gesagt. Und dann habe ich mit einem Praktikum in München angefangen. Also ich wollte tatsächlich nur für 3 Monate herkommen und war dann die längste Praktikantin der Welt, weil ich immer wieder verlängert habe. Und habe dann aber dort auch ein eigenes Magazin gemacht. Also ich habe ein Magazin für Mädchen gemacht, Snowboard-Mädchen-Magazin. Und so hat sich das dann so weiterentwickelt, dass ich dann gemerkt habe, das ist das, was ich machen will. Ich wollte schreiben, ich wollte Magazine machen und habe dann eben im Nachhinein erst angefangen, nebenbei zu studieren. Also ich habe mir auch mit dem Magazin dann mein Studium finanziert.
Welche Richtung hast du da eingeschlagen? Germanistik hast du erwähnt.
Genau, das war Geschichte, Kommunikationswissenschaften und neuere deutsche Literatur. Ja, deswegen der Herr Goethe.
Ist natürlich fürs Schreiben eine schöne Kombi und ein schönes Handwerkszeug, was man sich zum einen praktisch schon, wie du es gesagt hast, in deinen Praktika angeeignet hast und dann sozusagen den theoretischen Über-, Unter- oder sonst wie Bau aus der Universität dazu.
Genau, und München war halt der perfekte Standort für mich. Also man konnte morgens zum Snowboarden gehen und nachmittags im Büro sitzen oder halt morgens in die Vorlesung und dann abends nochmal schnell an den Berg, wenn irgendwo Flutlicht war. Und das war, also wenn man aus Stuttgart kommt, ist das einfach unvorstellbar, weil da musst du dich 5 Stunden ins Auto setzen, um irgendwo zu sein, wo es halbwegs richtige Berge gibt. Und hier war das dann plötzlich so erreichbar und das war für mich einfach das Allergrößte.
Hat der Schwarzwald keine Snowboard-Szene?
Also wir wollten, das hört sich jetzt so gemein an, aber wir wollten dann richtige Berge.
Ja.
Nichts gegen den Schwarzwald. Schwarzwald ist auch wunderschön zum Fahrradfahren übrigens auch.
Wie gesagt, man muss die Kirche im Dorf lassen und auch in der Selbstwahrnehmung ein bisschen erkennen, wo man steht. Ja, nein, und der Feldberg ist halt nun mal, weiß nicht, 1400 oder sowas, ja.
Nee, also ich hätte aber auch damals nie gedacht, dass ich dann wirklich irgendwann mal in Garmisch sitzen würde. Also bei Garmisch war damals auch im Sommer, die hatten ein Sommercamp.
Muss ich gleich einhaken, Garmisch oder Partenkirchen?
Ja, Also ich sitze genau auf der Grenze. Ich bin an der Partnach. Deswegen, ich glaube, offiziell ist es noch Partenkirchen. Aber ich habe das Beste aus beiden Welten am Fluss.
Ja, muss ich kurz einhaken.
Nee, ist wichtig, ja, ist ganz wichtig. Ja, das habe ich dann auch gelernt.
Ja. Die lokalpatriotischen Befindlichkeiten.
Ja, aber das, also eben, dass ich da irgendwann mal wohnen werde, das hätte ich auch nicht. Also ich bin direkt vom Stuttgarter Kennzeichen zum GAP-Kennzeichen gewechselt. Also es ist,
München war für dich aber natürlich schon bedeutsam in deinem beruflichen Tun. Auch Snowboard Magazin haben wir gerade angesprochen. Und dann, ich habe gelesen, du warst bei der Süddeutschen Zeitung. Wirtschaftsredaktion oder ja?
Genau, wie kam es da dazu? Den verwirrten Gesichtsausdruck hat meine Mutter auch gemacht, als ich ihr das erzählt habe, weil sie dann gesagt hat, ja, aber du hast doch gar keine Ahnung von Wirtschaft. So, Mama, das weiß da aber keiner. Nein, also ich habe, das ist genau das, was ich meinte. Also ich habe immer so in regelmäßigen Abständen andere Themen für mich entdeckt. Also ich war zum Beispiel, habe ich vorher auch ein Mode- und Do-it-yourself-Magazin gemacht, wo ich plötzlich Fotoshootings, Modeproduktionen gemacht habe. Das hatte ich auch noch nie gemacht. Und das mit Wirtschaft fand ich total spannend. Also weil ich dann gemerkt habe, so, das ist plötzlich so ein ganz anderes Feld, was sich da auftut. Aber ich war immer neugierig auf was Neues. Ich habe tatsächlich ein Magazin auch für die Süddeutsche gemacht. Also ich hatte den Magazin-Background, den ich mitgebracht habe. Und so war das aber im Endeffekt mit dem Fahrradfahren auch. Also, dass ich immer das Bedürfnis habe, irgendwas Neues zu machen. Das ist auch sehr dumm, weil es sehr anstrengend ist, weil man dann immer erstmal Angst hat, dass man was falsch macht oder dass man eben nicht die Expertise hat. Aber ich habe dann gemerkt, dass es eigentlich auch ein Vorteil ist, weil man ja auch Leuten das Thema näher bringen möchte, die sich selber auch nicht damit auskennen. Und dadurch habe ich dann eben gelernt, mich in sehr kurzer Zeit in Sachen rein zu recherchieren und dann mit dem Hintergrundwissen, was ich eben zu Magazinen oder zu Wissensvermittlung habe, dann diese neuen Themen dann entsprechend weiterzubringen. Aber es ist schon ein wilder Mix. Also wenn man sich so anschaut, so Snowboarden, Mode, Wirtschaft. Ich habe auch mal ein Magazin für Menschen mit Behinderung gemacht. Also das war dann wieder was ganz anderes. Und jetzt rede ich über Fahrräder. Also wer weiß, wo ich in 10 Jahren bin.
Diese Frage wollte ich mir zum Schluss aufheben. Ja. Aber das können wir jetzt vorweg nehmen. Du brennst jetzt, das kann man, sieht man deinen Videos an, das sieht man deinen oder das hört man deinen Äußerungen an und deinem ganzen Tun, aber nachdem du ja nicht sprunghaft, aber zumindest neugierig bist und auch aufgeschlossen für alles Mögliche, hast du eine Vision oder einen kleinen Traum, was du dir zumindest jetzt ansatzweise vorstellen könntest, was in nehmen wir den Zeitraum von 10 Jahren sein könnte.
Wirklich gar nicht. Und ich sehe das aber als was Positives. Also ich habe auch mal, also ich habe früher oft Vorträge gehalten. Ich war zum Beispiel einmal bei Studenten in der Designhochschule in Zürich und habe denen dann gesagt, jeder Job, den ich gemacht hatte, von dem wusste ich ein halbes Jahr vorher noch nicht mal, dass es ihn gibt. Und zwar in dem Sinne, um zu sagen, dass man sich da auch nicht stressen muss. Also es ist natürlich toll, wenn man jetzt Visionen hat und sagt, ich habe jetzt hier meinen Businessplan, da möchte ich hin, das will ich machen. Bei mir war es aber tatsächlich immer so, dass ich dann irgendwann gemerkt habe, jetzt ist es gut, jetzt habe ich das lang genug gemacht. Irgendwann hat man dann auch genug über Snowboarden geschrieben und interessiert sich dann für was Neues. Aber deswegen bin ich eigentlich inzwischen auch recht entspannt, auch was so das Freiberufler-Dasein anbelangt, weil ich mir denke, so das wird schon kommen und das wird schon richtig sein.
Begegnen dir da unter Umständen hier und da Vorbehalte oder kleiner Argwohn, dass man sagt, wenn man jetzt Anke Eberhardt da hat und dann einen, sage ich jetzt mal, langjährigen Profi aus dem Genre, was jetzt nichts gegen die Qualität oder für oder wider die Qualität spricht, aber kann da nicht Argwohn auch aufkommen oder kleine Skepsis? Ja, der andere macht es ja schon seit 10 Jahren, das wird doch der intensivere, erfahrenere sein.
Total. Und also die größte Angst habe immer ich selber. Also deswegen, da setze ich mich schon am meisten unter Druck. Aber es ist halt oft auch, also gerade bei den Fahrradtutorials ist es oft auch ein Problem, dass die Leute, die eben schon seit 15 Jahren wissen, wie man Schlauch wechselt, gar nicht mehr die Probleme erkennen, die jemand hat, der das noch nie gemacht hat. Und das war ja genau der Beweggrund, warum ich damit überhaupt angefangen habe. Also das war ja kein Geschäftsmodell, wo ich jetzt gesagt habe, ich will jetzt YouTube-Star werden, auf keinen Fall. Also es war eher, das ist ein leidiges Übel, was damit einhergeht. Sondern ich habe gemerkt, wenn ich ein Problem habe, irgendwas funktioniert am Fahrrad nicht und ich schaue mir ein YouTube-Video an, dann verstehe ich die Hälfte der Begriffe nicht. Der macht das, also ist immer ein Mann, da war keine einzige Frau dabei. Was auch prinzipiell okay ist, ja, aber ich verstehe, der macht alles viel zu schnell, der hat das alles schon 10-mal gemacht, ich komme da irgendwie, ich weiß überhaupt nicht, wo ich meine Finger hinsetzen soll. Es ist irgendwie auch, dann steht er irgendwo in seinem Hobbykeller, das Licht ist mäßig und die Kamera verwackelt. Und da habe ich dann gedacht, so, nee, das kann wirklich auch von Vorteil sein, weil wenn ich das schaffe, dann schaffen es die Leute, die nachher zuschauen, auch, weil die gucken sich ja ein Video an, weil sie es nicht können. Und das habe ich inzwischen auch wirklich schon sehr oft gehört, dass das das ist, was es ausmacht, den Unterschied ausmacht. Und es ist ja auch immer so, ich frage ja auch vorher wirklich dann sehr viele Menschen, die sich auch richtig damit auskennen. Also ich stehe dann zwar da am Ende und schlaubergere, aber ich habe davor wirklich ein halbes Dutzend Leute gefragt, die es wirklich wissen.
Na gut, das macht ja dann auch den wirklich, könnte man vielleicht sagen, den wirklich professionellen Journalisten aus, der sauberst und gut und gründlichst recherchiert, genau, um dann das in irgendeiner Form an die Öffentlichkeit zu bringen, sei es ein Artikel, sei es ein Filmbeitrag, ein Radiobeitrag oder auf YouTube, wie es deine Vorgehensweise ist.
Genau, und das war eben mein Anspruch, weil ich gemerkt habe, wenn ich irgendein Problem hatte, dann muss ich eigentlich immer 5 Videos gucken und mir aus jedem irgendwo einen Teil rauspicken. Und ich habe dann gedacht, so, nee, mein Anspruch soll sein, dass man sich genau eins anschauen muss und da weiß man dann aber auch wirklich alles. Deswegen kostet mich das aber auch teilweise Wochen oder sogar Monate an Recherche und Aufwand für die Drehs, weil ich wirklich, aber tatsächlich auch aus Angst, weil ich immer denke, dann am Ende kommt dann der Fahrradexperte und ist in den Kommentaren, erklärt mir dann, was ich falsch gemacht habe. Also deswegen ist es auch aus reinem Selbstschutz.
Habe die Ehre auf BR Heimat. Heute mit der YouTuberin, der Fahrradexpertin oder eben, ja, wie man es nennen will, eine Expertin, die für Laien verständlich ihre Sache und ihren Beruf uns näher bringen will und die 2017 ja einen Schicksalsschlag insofern erlebt hat, als sie ihre bisherige Tätigkeit, ihr heißgeliebtes Snowboarden, hat in der althergebrachten Form an den Nagel hängen müssen.
Ja, ich bin einmal ein bisschen zu weit geflogen und im Sulz gelandet und hab mein Kreuzband in der Schweiz gelassen. Das war sehr ungünstig und es hört sich jetzt vielleicht ein bisschen dramatisch an, aber für mich war das wirklich so. Also ich habe ja eben über 10 Jahre bei einem Snowboard-Magazin gearbeitet. Also es war ja nicht nur mein Hobby, sondern auch mein Beruf. Und damals war ich zwar schon bei der Süddeutschen in der Wirtschaftsredaktion, aber es war halt immer noch so das Wichtigste für mich im Leben. Und dann plötzlich kamen dann die Krücken und die Reha und dann ging erstmal nichts mehr mit Snowboardfahren. Und dann kam eben diese Redaktionssitzung beim Bergwelten-Magazin, wo es dann plötzlich um das Gravelbike ging und ich dann gemerkt habe, so, oh hoppla, das ist plötzlich der erste Sport, den ich wieder machen kann, weil ich konnte auch nicht mehr joggen. Also es war einfach wirklich wie klassisch nach so einer OP, wenn man erstmal merkt, wie sehr man auf sein rechtes Knie angewiesen ist. Und Fahrradfahren ging aber. Und das war dann die erste Aktivität, die ich dann auch wieder für Reportagen machen konnte. Also ich habe ja fürs Bergwelten-Magazin eben Reiseberichte geschrieben, so Hüttenprofile, wo ich dann hier auf die Berge gewandert bin oder eben dann diesen sagenumwobenen ersten Gravelbike-Artikel. Und da habe ich dann, das war für mich dann wirklich die Rettung nach dieser langen Phase an Krücken und Humpeln, wo man keinen Sport mehr machen kann. Da habe ich echt schwer gelitten und plötzlich war ich wieder mobil.
Das hat aber, da kam dir aber auch zugute, einfach dein Naturell, dass du sagst, wenn da dieses Angebot kommt, Anke, schreib mal was über das Gravelbike und du sagst, ja, mache ich. Was ist ein Gravelbike?
Ja, genau. Also erstmal selber nichts wissen und so tun, als ob man Bescheid weiß. Nein, das hört sich jetzt natürlich immer so ein bisschen albern an, aber ich nehme das schon sehr ernst. Also wo ich dann auch gedacht habe, so okay.
Ja, ein bisschen Koketterie darf schon auch genau. Dabei sein.
Aber da stand ich dann eben genauso da. Ich wusste nicht, was man anzieht. Ich wusste nicht, welche Schuhe ich jetzt irgendwie brauche, welche Pedale. Also das waren eben genau die Fragen, die jeder hat, der plötzlich mit dem Fahrradfahren anfängt. Und mein Vorteil war, das war eben 2018, ein Jahr nach meiner OP. Und da war das mit dem Gravelbiken noch ziemlich neu. Und ich habe dann, sagen wir mal, einen gewissen Vorsprung gehabt, bis dann 2020 dieser Corona-Boom kam. Also das haben wahrscheinlich auch Menschen mitbekommen, die mit Fahrradfahren nichts zu tun hatten, dass dann plötzlich überall die Räder ausverkauft waren und alle Menschen jetzt gemeint haben, sie müssten jetzt Fahrrad fahren, und das Gravelbike war da eben ganz vorne mit dabei. Und in dieser Zeit habe ich dann gemerkt, die ganzen Fragen, die ich vorher hatte, also die haben andere auch. Und auch Leute, die ich jetzt nicht für besonders doof gehalten habe. Also weil das ist ja so, ich dachte immer so, ich bin die Einzige, die auf ihrem Wohnzimmerfußboden sitzt und nicht weiß, wie der Schlauch aus dem Reifen rauskommt. Und dann hatte ich aber eben einen Freund von mir vom SZ-Magazin, der sich sein erstes Gravelbike gekauft hat, und mir dann, da sollte ich dann über WhatsApp erklären, wie er das jetzt denn einstellen soll. Und dann habe ich versucht, ihm zu erklären, was ein Drehmomentschlüssel ist. Und habe dann gemerkt so, ach toll, der weiß auch nicht, was ein Drehmomentschlüssel ist. Und dadurch ist dann die Idee zu diesen Tutorials entstanden, weil ich gemerkt habe, so, ich bin nicht die Einzige, die nicht weiß, wo beim Fahrrad oben und unten ist und die noch nie ein Hinterrad ausgebaut hat. Und dann kam eben diese größenwahnsinnige Idee, weil ich hatte ja vorher noch nie ein Video gemacht. Ich habe, mein Medium war immer Text. Ich habe geschrieben, ich habe Fotoproduktionen und sowas gemacht, aber ich stand noch nie professionell vor der Kamera. Ich habe auch noch nie ein Skript geschrieben und bin dann losgetigert und wusste ja, ich muss das ja irgendwie finanzieren. Also ich brauche Kameraleute. Also ich wollte von Anfang an das sehr professionell machen, weil ich ja eben die ganzen Mechaniker in ihren Hobbykellern gesehen habe, wo ich dann dachte, so, nee, wir machen das mit einer richtig guten Qualität, aber dafür brauche ich halt dann eben auch Geld, und bin dann losgelaufen und habe den Fahrradfirmen dann erzählt, wie wunderbar das wird, also wie awesome das alles wird, passend zu meinem alter Ego, und bin innerlich aber gestorben, weil ich
awesome nochmal großartig übersetzt.
Genau, ja. Genau. Bin innerlich aber wirklich gestorben, weil ich ja gar nicht wusste, ob das überhaupt funktioniert. Also ich hatte diesen YouTube-Account, gab es nicht. Ich habe 2 Wochen gebraucht, bis ich überhaupt geschafft habe, mir diesen Account zuzulegen. Also ich habe dann immer so Witze gemacht, dass ich gesagt habe, ich bin zu alt fürs Internet, ich schaffe nicht mal, diesen Kanal einzurichten. Und so ging es dann los. Also es war eine ziemliche Kamikaze-Aktion während Corona, also wo ja auch dann totale Lieferengpässe waren, also wo es teilweise dann auch wirklich so, dass wir für Drehs konnten nicht mal die Hersteller liefern, weil gerade irgendwo irgendein Container nicht weitergekommen ist. Also es war auf jeden Fall ziemlich wild.
Was hat das Ganze mit einer verflossenen Liebe zu tun?
Ja, also das ist die Geschichte, für die ich mich am Anfang sehr geschämt habe, aber die...
Du hast sie mir zumindest angedeutet, und jetzt bin ich so keck und hake dir nochmal nach.
Ja, es ist auch lustig. Also inzwischen ist der Herzschmerz auch vorbei, deswegen ist es in Ordnung. Aber man muss, also das versuche ich auch jedes Mal zu erklären, dass ich Social Media eigentlich nicht mag. Also ich hatte irgendwann mal einen Facebook-Account, aber der war auf privat geschaltet. Da waren wirklich nur Freunde von mir. Und ich bin kein Freund von Instagram und Co. Einfach weil mich persönlich diese Selbstdarstellung einfach sehr abschreckt.
Also und du sagst jetzt nichts Geschäftsschädigendes?
Nee, aber ich glaube, dass das auch ein Grund ist, warum das am Ende funktioniert hat, weil man mir anmerkt, dass ich das nicht aufgrund des Ruhmes und der Reichweite mache. Und also das soll sich jetzt auch gar nicht, also ich will da auch niemandem irgendwie zu nahe treten. Jeder soll machen, was er möchte. Aber also dieses alter Ego mit Anke ist awesome kam ja genau daher, dass alle immer nur die schönen Seiten im Internet zeigen. Es scheint immer die Sonne, alle sind gut gelaunt, alles ist fantastisch, und so ist halt das Leben nicht.
Und du mit deinem Schalk im Nacken wolltest da schelmisch, ein bisschen ironisch.
Genau, genau. Und ich habe dann...
Also Anke ist großartig.
Genau. Aber angefangen hat es eben eher so, dass ich hatte mich von meinem Freund damals getrennt, der Amerikaner war oder immer noch ist und der sehr aktiv auf Instagram war. Und wie das dann so ist, wenn man dann seinen Herzschmerz hat, dann will man halt irgendwann auch wissen, was der Typ eigentlich jetzt so macht, nachdem man sich getrennt hat. Und dann bin ich ins Internet und bin auf sein Profil gegangen und wollte halt gucken, wo er sich gerade so rumtreibt. Und habe dann 2 Wochen später plötzlich eben auf meinem Facebook-Account so ein Instagram-Logo gesehen und dachte mir so, hä, was ist denn das? Und habe dann gesehen, dass ich wohl während dieser Undercover-Recherche bei meinem Ex-Freund mir wohl aus Versehen einen Instagram-Account eingerichtet habe. Und plötzlich, warum auch immer, schon 150 Follower hatte. Und dann habe ich diesen Witz gemacht, dass ich offensichtlich zur nächsten Kardashian, also diese berühmte Ur-Influencerin quasi aus Amerika, dass ich dazu wohl berufen bin, weil ich ja nichts gemacht habe und schon 150 Follower habe. Und deswegen habe ich mich selber ironisch immer Influencer genannt, also seit Tag 1, und habe halt immer Witze gemacht über Produktplatzierungen und also alles so ein bisschen durch den Kakao gezogen, was die richtigen Influencer so machen. Und dann hat es irgendwann mein Chefredakteur von Bergwelten gesehen und ich hab mich am Anfang total geschämt, weil ich dachte, um Gottes Willen, jetzt folgt mir der Chef, jetzt darf ich keine blöden Witze mehr machen, jetzt darf ich nicht mehr fluchen. Und dann fand er das aber lustig und hat gesagt, Mensch, mach doch da eine Kolumne fürs Printmagazin draus. Und daraus ist dann eben im Bergweltenmagazin eine Kolumne entstanden, wo ich eben über genau solche Sachen Witze gemacht habe. Also, dass sich Leute Follower kaufen oder irgendwie ihre Hunde in die Kamera halten, also alles, all das, was da ernsthaft gemacht wird, habe ich da eben eine Parodie draus gemacht. Also es ist alles ironisch gemeint. Und durch diese Kolumne ist aber dann der Account auch gewachsen. Und dann kamen diese Videos dazu und dann ist das alles immer größer geworden. Und deswegen ist es heute so lustig, weil ich halt immer noch Witze über Influencer mache. Aber wenn dann jemand da drauf schaut und sieht, ah, okay, die hat da aber 60.000 Abonnenten, dann verstehen viele Leute gar nicht, dass das eigentlich ein Witz ist und dass ich das gar nicht ernst meine. Also deswegen tut mir das auch immer in der Seele weh, wenn mich jemand Influencer nennt, weil ich sage so, nee, es ist einfach wirklich nur ein Mittel zum Zweck, dass ich da, ich muss halt auf dem Fahrrad sitzen, wenn ich übers Fahrrad rede, aber ich bin immer noch eine Journalistin, die einfach nur gerne Fahrrad fährt.
Und die natürlich aber ihre Videos mit aller Ernsthaftigkeit und die sind eins zu eins so gemeint, dann bei allem Witz, der auch in den Clips mitschwingt und nicht zu kurz kommt.
Genau, also ich habe eben gemerkt, als ich selber Videos angeschaut habe, dass man sehr oft frustriert sein kann oder dass es irgendwie langatmig wird und dachte mir dann, okay, wie halte ich die Leute bei der Stange? Und dann war von Anfang an die Idee, da muss irgendwie Humor rein. Also weil man hat schon schlechte Laune genug, wenn irgendwas mit dem Fahrrad nicht funktioniert. Und dann habe ich dann so Sachen gemacht, wie dass ich dann beim Sattelhöhe-Video, wo ich dann erklärt habe, auf welcher Höhe man den Sattel einstellt, da wollte ich dann unbedingt einen Mini-Pony dafür haben, um halt diesen Witz mit der Sattelhöhe, ne? Kleines Pony, niedriger Sattel. Also es ist schon auf Schenkelklopfer nicht Niveau, aber habe dann wirklich, glaube ich, über Wochen versucht, so ein kleines Pony zu finden, dass ich da auch wirklich drüber stehen kann. Also da gebe ich mir dann auch schon Mühe und die Kombination muss aber immer sein, dass die Info, die es gibt, die soll wirklich Hand und Fuß haben. Also da habe ich mit Experten gesprochen, das ist alles wirklich wasserdicht. Das ist ernst gemeint, aber zwischendurch kommen dann eben lustige Sachen, wo ich dann die Wassermelone im Fahrradhelm habe, um dann einen Crashtest anzudeuten und solche Geschichten, einfach, dass man auch unterhalten ist, weil sonst, bei der Aufmerksamkeitsspanne im Internet schalten die Leute auch ansonsten einfach ab.
Also in deine Tutorial-Welt und auch wie es gemacht wird und überhaupt über die Radlwelt allgemein ratsch mal weiter nach den 11 Uhr Nachrichten. Ich freue mich, dass sie heute bei uns ist, die Radl-Journalistin, die von vielen Leuten Influencerin genannt wird und die man im Internet findet in der Serie How to Fahrrad und dann unter dem Titel auch Anke is Awesome. Anke Eberhardt, schön, dass du zu uns ins Studio gekommen bist.
BR Heimat. Habe die Ehre.
Am Mikrofon ist der Johannes Hitzelberger. Grüß Gott und herzlich willkommen zur zweiten Runde von unserem Vormittagsratsch. 3. Juni. Heute ist der Tag des Fahrrads. Eine, die Begeisterung fürs Fahrrad lebt und teilt, insbesondere für das Gravelbiken, ist Anke Eberhardt. Als Journalistin und Bike-YouTuberin inspiriert sie unter ihrem ironischen alter Ego Anke is Awesome, zu Deutsch so viel wie Anke ist großartig, eine wachsende Fangemeinde. Sie will zeigen, dass Radfahren weder elitär noch kompliziert sein muss und lebt ihre Liebe zum Schotterroller, wie man zum Gravelbike auch sagen könnte. Mit ihrer YouTube-Serie How to Fahrrad nimmt sie Neueinsteigern die Angst vor technischen Herausforderungen und vermittelt mit viel Humor und Selbstironie grundlegendes Wissen rund ums Radeln, insbesondere eben ums Graveln. Und hier in Habe die Ehre ist die Radl-Journalistin Anke Eberhardt zu Gast. Wir ratschen übers Radeln und alles, was dazugehört, nochmal grüß Gott und herzlich willkommen, Anke.
Hallo nochmal.
Ich habe in einem Artikel gelesen, mir kommt es ein bisschen arg pathetisch vor, aber mal schauen, wie du das siehst. Gravelbiken ist mehr als nur ein Trend. Es ist eine Einstellung, ein Lebensgefühl zwischen Freiheit, Abenteuer und einer Prise Anarchie gegen die festgefahrenen Regeln des klassischen Radsports.
Ach ja, da sieht man mich doch in den Sonnenuntergang rollen.
Dick aufgetragen oder was sagst du dazu?
Also es hört sich schon etwas nach Klischee an, aber es ist ein wahrer Kern drin. Also dadurch, dass es ja doch alleine optisch ein bisschen nach Rennrad aussieht, wird es eben auch oft mit dem Rennradsport verglichen. Und da muss man schon sagen, also ich mache immer so gerne Witze über Blutschwitzer. Also die Rennradfahrer, da gibt es schon einfach sehr feste Regeln, Dinge, die man tun darf, die man nicht tun darf. Und wo es auch oft um so banale Dinge geht, wie hoch deine Socken sind und eben sehr viel, wie viel Watt du treten kannst, also wie viel Performance du aufs Rad bringst. Und beim Gravelbiken, was mich da auch so angesprochen hat, das, was mit der Freiheit gemeint ist, finde ich, ist auch so ganz greifbar, so die Freiheit, fahre ich nach rechts oder fahre ich nach links, egal ob da Schotter ist oder eine Asphaltstraße.
Und das, ach so, wo das Rad seinem Namen Gravel, Schotter auch richtig gerecht wird.
Genau, genau. Und wenn man mit dem Rennrad unterwegs ist, dann muss man eben immer da bleiben, wo jetzt eine schön geteerte Straße ist, weil man ansonsten irgendwo auf unebenem Untergrund sehr schnell verendet mit den schmalen Reifen. Und das war für mich so ein Grund, als ich nach Garmisch eben dann auch gezogen bin, habe ich mir gedacht, so okay, was für ein Fahrrad möchte ich denn eigentlich? Und dann habe ich gesehen, ja, ich will zu den Seen fahren, ich will weg von Verkehr, ich will in die Wälder. Und da ist eben überall Schotter. Und deswegen war für mich ganz klar, für mich ist das perfekte Rad, das Gravelbike. Einfach beim Mountainbiken, da habe ich zu viel Angst. Das kann ich nicht. Da bin ich schon ein paar Mal über den Lenker abgestiegen und unsanft habe ich mit dem Gesicht gebremst. Das möchte ich nicht mehr machen. Aber das Gravelbike ist für mich einfach die perfekte Kombination, weil man eben die Freiheit hat, spontan zu sagen, jetzt schaue ich mal, wo da hinten der Weg weitergeht. Und wenn der Asphalt endet, dann kann ich trotzdem weiterfahren. Und deswegen ist schon ein bisschen was Wahres dran an dem Zitat, ja.
Anke Eberhardt bei uns zu Gast hier im Vormittagsrat. Anke, was ist denn, ich nenne es jetzt mal so, deine Radlphilosophie? Du hast am Anfang der Sendung schon mal gesagt, Leistungsgedanke ist dir fremd. Und vorhin hast du gerade angesprochen, sowas Performance ist dir auch nicht so wichtig, es soll alles Spaß machen. Was muss ich denn unter Performance verstehen? Darstellung, sich selbst oder wie ist das zu verstehen?
Ja, also gerade ich nehme immer das Rennradfahren als Beispiel, weil das so das, sagen wir mal, das Extrem ist, was so diesen Leistungsgedanken für mich ausmacht. Also wo es eben, wo man sich drüber, sehr viel drüber definiert, wie viele Kilometer bist du gefahren, wie viel Kraft gibst du aufs Pedal. Also es wird ja alles gemessen heutzutage. Also die Touren werden getrackt. Man hat seinen Fahrradcomputer, man hat seinen Wattmesser am Pedal, wo man dann genau sehen kann, wie viel Kraft man da jetzt draufbringt. Es werden also Laktatwerte, also man kann Leistung so sichtbar machen, die dann auch im Internet geteilt werden und gerade in dieser Internet Bubble, in dieser Blase, in der man sich da auch bewegen kann, wird es eben sehr gefeiert. Und ich finde, das ist natürlich respektabel, also das ist auch, was mir wichtig ist, dass es nicht darum geht, das auch schlecht zu reden. Also wenn jemand ein Wahnsinnsrennen gefahren ist oder einen Kontinent mit dem Fahrrad überquert hat, dann ist es wirklich was, worauf man stolz sein kann. Und das finde ich auch beeindruckend. Also ich habe auch gerade zwei Freunde von mir, die jetzt aktuell bei einem Rennen fahren, wo sie 1000 Kilometer am Stück Fahrrad fahren. Und ich bin da begeistert und schaue zu. Aber ich finde, dass Menschen, die einfach wirklich zum Baggersee fahren wollen, die sich vielleicht ein bisschen sportlich ertüchtigen wollen, aber nicht gleich jedes Mal die Alpen überqueren, die finden sehr wenig statt. Also die fallen so ein bisschen über den Tellerrand und denen wollte ich auch eine Plattform geben oder beziehungsweise auch sagen, hey, das, was ihr da macht, das ist genauso gut wie alles andere. Und bei mir kam eben auch noch dazu, dadurch, dass ich mir eben kurz bevor ich angefangen habe mit Fahrradfahren das Kreuzband gerissen habe, ich bin tatsächlich gar nicht in der Lage, jetzt irgendwas Wildes auf dem Fahrrad zu fabrizieren.
Ach so, aufgrund also, natürlich deiner Verletzung, die nachwirkt.
Genau, ja. Also ich habe bis jetzt mit dem rechten Bein nicht so viel Kraft wie mit dem linken. Also ich fahre tatsächlich so mit anderthalb Beinen Fahrrad. Und deswegen macht mich das auch immer so wütend, weil halt ganz oft suggeriert wird dieses, ja, du musst es nur wollen. Also es gibt ja ganz viele Menschen, die die Rekorde aufstellen und die dann zu Recht auch das Mentale in den Vordergrund stellen, was auch stimmt, aber ich finde, es vernachlässigt einfach, dass viele Leute gar nicht die körperlichen Voraussetzungen haben, um Rekorde zu brechen und tatsächlich auch die Zeit. Also es ist auch was, wenn man ein Familienvater ist, der einen anstrengenden Job hat, dann kann man nicht jeden Tag sich aufs Fahrrad setzen, aber es ist ganz oft so, dass dazu tendiert wird, sich mit diesen Höchstleistungen zu vergleichen. Und vor allen Dingen auch dann Leute, die sowas auch schaffen, gerade unter den Hobbysportlern, die sich dann mit ihren Leistungen über andere stellen. Und das finde ich schade. Also es ist wirklich dieser Spaß sollte, finde ich, immer im Vordergrund stehen. Und ich sage auch ganz oft, es können zwei Leute genau die gleiche Strecke mit genau der gleichen Geschwindigkeit fahren. Und bei dem einen ist so eine, sagen wir mal, ein Druck dabei, ja, der das vielleicht aus anderen Beweggründen macht, als bei jemandem, der das aus Spaß an der Freude macht. Und dann sind das für mich zwei verschiedene Dinge. Also deswegen plädiere ich immer dafür, sich nicht zu sehr auf diese Zahlen und auf diese Wertungen zu konzentrieren, sondern ich möchte auch, dass Leute, die einfach nur zum Biergarten getuckert sind, sich als richtige Fahrradfahrer verstehen können.
Und natürlich, also das habe ich auch mitgenommen, irgendwo stets eine Äußerung von dir geschrieben, dass es dir persönlich auch gefällt, so zu radeln, dass dir die Lunge fast platzt oder dass du gerade zum Kaffeetrinken fährst. Irgendwie so, glaube ich, war das Bild.
Ja, also das ist eben auch da wieder schön, dass man das ja auch beides machen kann. Also jetzt zum Beispiel am Wochenende habe ich dann auch irgendwann mal das Bedürfnis gehabt, weil ich gemerkt habe, so, oh, mein Knie ist eigentlich gerade ganz gut. Und dann bin ich plötzlich auch mal schnell für meine Verhältnisse unterwegs gewesen und habe gemerkt, wie mein Herz schlägt und wie ich schnaufe und ich habe bestimmt einen hochroten Kopf gehabt und hatte dabei auch einen heiden Spaß. Und dann bin ich aber am Tag danach, als ich dann gemerkt habe, oh, jetzt sind die Beine schwer, da habe ich mir dann eben aufgrund dieser Knieproblematik habe ich mir ein E-Mountainbike gekauft. Und dann habe ich einfach meine Satteltasche gepackt und habe mein Bikini und meine Zeitung und mein Mittagessen da reingepackt und bin einfach zum nächsten See getuckert mit E-Antrieb, weil dann das Knie nicht mehr wollte. Und das ist, finde ich, für mich perfekt, wenn man einfach an jedem Tag sagen kann, okay, heute ist es mir hiernach oder danach und sich dann auch zum Beispiel nicht dafür rechtfertigen muss, warum man jetzt mit einem E-Bike unterwegs ist.
Das habe ich auch in deinen Tutorials, in deinen Videoclips mitgekriegt, wo du darauf hinweist. Und das kommt mir persönlich, muss ich sagen, echt, ist mir sehr sympathisch, dein Ansatz sowohl als auch. Und keiner wird angefeindet, sondern man schaut drauf oder du schaust drauf und dann sagst du, für mich ist es nichts, aber wenn der oder die das so machen will, dann soll das so sein. Und ein schönes Beispiel hast du auch mal erwähnt, dein Vater, der mit seiner Seniorentruppe, ich meine, dein Vater war zeitlebens Radler, aber jetzt doch 80 plus, die einen Ausflug gemacht haben auf, wenn man die gegenwärtige Situation anschaut, doch auf eine recht altmodische Art.
Total. Also ich hatte auch, es gibt ja diesen neumodischen Begriff des Bikepacking, also wo man eben Taschen ans Fahrrad schnallt. Also in meinem Fall ich habe ja keinen Gepäckträger, also deswegen muss das an den Sattel geschnallt werden. Das sind dann nicht die.
Ach so, das ist das Wort ein bisschen, oder der neue Trend.
Genau.
Kein Gepäckträger in dem Sinn mit Satteltaschen und so weiter.
Genau, sondern das wird dann eben an den Lenker und an den Sattel und in den Rahmen geschnallt, weil man eben auch also keine Schutzbleche hat, wo auch viele drüber den Kopf schütteln. aber mir war es dann dachte ich, habe ich überlegt, wie mache ich dieses Video, wo es halt darum geht, so wie packe ich die Taschen, was nehme ich mit, was ist wichtig auf so einer Tour. Und hat dann, ach komm, das mache ich mit meinem Papa. Und der hat dann in der Zeit passenderweise mit seiner, ich nenne sie immer die Rentnertruppe, hatte der geplant, den Isar-Radweg zu fahren. Ich so, ja perfekt, ihr seid ja dann eh bei mir im Vorgarten. Dann haben wir uns getroffen, in Mittenwald sind die aus dem Zug gestolpert. Und dann habe ich mit denen gedreht und das war einfach, es war wirklich mal davon abgesehen, dass die ziemlich genervt waren, weil die wollten Fahrrad fahren und nicht mit mir irgendwo im Wald stehen und
Videos drehen. Ach so, und in Szene gesetzt werden.
Genau, genau. Also die wollten, also das war wirklich, das ist der Inbegriff der Radler, die dann einfach los wollten. Aber das war so schön, weil die einfach, wenn ich mich drüber stundenlang drüber auslassen kann, was man am besten beim Fahrradfahren anzieht, und die kamen einfach in Jeans. Und der eine Spezel von meinem Papa, der hatte ein Fahrradschloss, das war ungelogen ein Metall, eine Metallkette mit einem Vorhängeschloss. Also ich will nicht wissen, was dieses Ding wiegt. Und wenn man dann aber die Hardcore-Rennradfahrer sieht, die jedes Gramm an ihrem Fahrrad abwiegen, also wo sogar der Flaschenhalter aus Carbon ist und alles aerodynamisch sein muss. Und da kamen die wirklich, also es war so erfrischend, weil die halt auch 400 Kilometer Fahrrad gefahren sind. Mhm. Und die machen das seit Jahrzehnten und denen ist wurscht, wie sie aussehen. Und die haben diese riesigen Taschen dabei, ja, und bei meinen, gerade diesen Ultradistanzfahrern, mit denen ich befreundet bin, die halbieren sogar ihre Zahnbürste, um Gewicht zu sparen. Und das war einfach wahnsinnig schön. Also, und da, das finde ich, macht es dann auch so aus, dass man, dass da jeder, und deswegen will ich auch die ambitionierten Rennradfahrer nicht ausschließen. Also das ist mir auch total wichtig, dass in den Tutorials auch zum Beispiel, wenn es jetzt so um richtig Essen geht oder sowas, da kommen auch Kohlenhydratpulver vor und auch wie man Leistung bringen kann, wenn man das möchte. Aber mein Anspruch ist tatsächlich, dass von dem Spezel von meinem Papa bis hin zu den ambitionierten Sportlern jeder sich was rauspicken kann dazu.
Also das ist mir tatsächlich so sympathisch und mir nochmal erwähnenswert aufgefallen, das zieht sich durch deine Tutorials und deine gesamte Herangehensweise, dass es nie darum geht, irgendwas auszuschließen, sondern dass du mit aller Ernsthaftigkeit an deine Sache rangehst, deine Tutorials, und die Leute dazu bringen willst, niederschwellig mit viel Freude sich der Materie Radeln zu nähern.
Total, und dass man auch so ein bisschen mal die eigene Perspektive hinterfragt. Also ich finde, da ist es mit dem E-Bike ein total schönes Thema, weil ich zum Beispiel ein Reisevideo gemacht habe, wo es über Schweizer Pässe ging, und erst hat mein Ego sich so ein bisschen gemeldet, weil es eigentlich als E-Bike-Tour ausgeschrieben ist. Es sind aber über 8000 Höhenmeter, es ist schon zapfig, und dann habe ich erst gedacht, ach komm, das machst du mit dem normalen Fahrrad, und dann mein Knie so, nein, machst du nicht. Und dann bin ich mit dem E-Bike losgezogen, und oh, dann gab es aber in den Kommentaren, da haben sich Leute, als ob sie sich persönlich angegriffen gefühlt hätten, dass da jetzt dieses E-Bike zu sehen war. Und ich finde es immer so amüsant, weil jeder, der sich als Fahrradfahrer über E-Bikes aufregt, da denke ich mir, gut, du darfst aber leider auch nie wieder in einen Skilift steigen. Weil es die Definition, dass es nicht okay ist, am Fahrrad einen Motor zu haben, es beim Skifahren aber völlig okay ist, in einen Lift zu steigen und sich einen Berg raufzufahren, das will mir einfach nicht in den Kopf. Also ich gehe als... Im Winter gehe ich gerne Touren. Also ich habe wie Tourenski, nur als Snowboard. Ich kann das teilen und kann damit einen Berg rauflaufen, genau. Und da gehe ich doch auch nicht, wenn ich jetzt gerade 3 Stunden den Berg raufgelaufen bin und irgendwo ankomme, wo oben ein Lift ist, da gehe ich doch auch nicht zu den Leuten hin und stänker die an, dass sie faul sind, weil sie jetzt gerade mit dem Lift hochgestiegen sind. Das sind einfach 2 verschiedene Dinge. Und bei E-Bikes wird das aber so hingestellt, als ob das, also es ist halt so ein Hass oder Liebe. Ja? Die einen finden es fantastisch und die anderen tun so, als ob das jetzt irgendwie Gotteslästerung wäre. Und ich verstehe es aber nicht, weil ich mir immer denke, so, das nimmt doch niemandem was weg. Und ich fahre ja genauso ohne Motor einen Berg rauf und werde von E-Bikern überholt und kann doch dann trotzdem stolz sein, dass ich es ohne geschafft habe. Genauso wie ich an einem Tag, wenn ich halt gerade nicht so fit bin, wie jetzt zum Beispiel am Samstag, da war ich total froh, dass ich mein E-Bike hatte, weil ansonsten hätte ich halt einfach zu Hause bleiben müssen. Und so konnte ich halt trotzdem rauf. Und ich finde immer so, da muss man sich auch ein bisschen an die eigene Nase fassen, so, warum habe ich es denn überhaupt nötig, mich über Leute zu stellen? Also wieso... es gibt ja diesen Modebegriff des Triggerns. Also warum reizt mich das so? Also irgendwas löst es ja in den Leuten aus. Woher kommt dieser Hass gegen Menschen, die jetzt auf diesem Pass mit einem E-Bike gefahren sind? Freu dich doch an deiner eigenen Leistung. Lass den anderen ihr E-Bike und oben trinkt man irgendwie einen Kaffee in der Hütte und alles ist gut. Also deswegen ist mir das wirklich sehr, sehr wichtig, dass man aus dem Fahrradfahren macht, was man möchte und sich da auch nicht, dieses Vergleichen ist mir einfach so fremd.
Werdenfels, Garmisch-Partenkirchen, das ist mittlerweile die Wahlheimat von Anke Eberhardt. Anke Eberhardt bei uns zu Gast heute am Tag des Fahrrads. Anke Eberhardt ist Radljournalistin. Viele kennen sie von ihrer YouTube-Serie How to Fahrrad. Da nimmt sie mir zum Beispiel, als Neueinsteiger könnte man sagen, die Angst vor technischen Herausforderungen beim Radeln und vermittelt in ihren Tutorials, in ihren Videoclips mit Humor und Selbstironie ganz ernsthaft, aber grundlegendes Wissen rund ums Radeln und insbesondere ums Graveln mit dem Gravelbike. Anke, wenn wir jetzt deine Tutorials anschauen, ja, das kommt locker flockig daher. Es steckt aber wirklich viel ernsthafte, harte Arbeit dahinter, die großer Vorbereitung bedarf.
Ja, also man unterschätzt das, glaube ich, weil man denkt, ich stehe da im, also ich, wir drehen ja alles draußen, ich stehe da im Wald und erzähle da entspannt von meinem mannigfaltigen Wissensschatz und dass ich aber teilweise Wochen oder Monate davor mich gequält habe, das alles zu recherchieren, das bekommt ja keiner mit. Und es ist auch so ein, retrospektiv war das auch eine sehr dumme Idee, draußen zu drehen. Also weil ich halt dachte so, ah, die stehen alle in ihrem Hobbykeller, die das sonst so machen, das ist doch nicht schön und man will doch irgendwie draußen in der Natur sein. Das soll doch einfach so aussehen, wie wenn man jetzt gerade eben mit dem Fahrrad da wirklich reingefahren wäre. Wir machen das draußen. Ja, wunderbar. Das hatte dann zum Ergebnis, dass ich die letzten 5 Jahre einfach nur nach dem Wetterbericht gelebt habe und so sehr ich Garmisch liebe, man hat so das Gefühl, entweder es scheint die Sonne oder es regnet. Wir haben aber irgendwann am Anfang rausgefunden, so dass es eigentlich am besten ist, wenn es so ein bisschen bedeckter Himmel, wenn ich im Schatten stehen kann, damit ich nicht irgendwelche Lichtflecken auf dem Gesicht habe. Und das war alles total learning by doing. Also wir sind am Anfang echt da losgezogen, auch ohne Skript, wo ich dann gemerkt habe, so nach 3 Stunden Dreh weiß ich irgendwie auch nicht mehr, was ich jetzt sagen wollte. Also das hat sich dann auch entwickelt, so in dieser Anfangszeit, dass wir dann gemerkt haben, so wenn ich um 4.30 Uhr aufgestanden bin, um dieser Sonne zu entgehen, dann sollte ich auch ein Skript haben, weil mein Gehirn leider nicht mehr in der Lage ist, sich das alles zu merken und das ja auch eine Fülle ist an Infos, die ich dann parat haben muss.
Und also nachdem dein journalistischer Anspruch natürlich auch die Genauigkeit im Hinterkopf hat.
Genau. Und wenn du dir dann Sachen mit Rollwiderstand merken musst, die du ja vorher auch selber nicht wusstest, also ich erzähle ist ja nicht aus dem FF, sondern ich habe da ja vorher Hersteller ausgequetscht, mit Fahrradprofis gesprochen. Also das ist ja ein Sammelsurium an Infos, die ja nicht von mir kommen. Also ich will ja nicht schlaubergern, sondern im Grunde genommen bin ich ja nur Sprachrohr für Menschen, die es tatsächlich wissen. Aber eben dann
oder wissen wollen wir, für mich zum Beispiel.
Genau, ja. Nee, also für die, die mir das vorher erzählt
so,
haben und
ja,
da erzähle ich, erzähl ich dann weiter. Aber die, eben wenn man sich das nachher anschaut, kann man sich glaube ich auch nicht vorstellen, wie so ein Drehtag auch aussieht.
Also, wer sind wir, wenn du es so sagst?
Genau, also ich rede nicht im königlichen Wir, sondern ich habe das zusammen mit 2 Kameraleuten gestartet und wir waren dann eben zu dritt, eben haben wir uns dann morgens um 5 am Parkplatz in Farchand getroffen und sind dann mit großem Gepäck in den Wald gepilgert und haben uns da die schönsten Bäume oder Wände ausgesucht. Und das ist also alleine die Temperaturunterschiede. Also man kommt da teilweise morgens an, im Frühling ist es dann noch bei 0 Grad und wenn man dann einen Tag erwischt, das geht dann teilweise wirklich bis über 30 Grad. Und dann stehe ich da morgens und friere in kurzer Hose. Nachmittags schwitze ich und das sieht nachher ja keiner. Ja? Also wo ich dann teilweise so zittere, dass mir wirklich die Lippen bibbern. Und da passieren dann auch so lustige Sachen. Ich hatte dann zum Beispiel in meiner Not, irgendwann habe ich mir so beheizbare Innensohlen gekauft. Elektrisch beheizbare Innensohlen, die ich in die Fahrradschuhe dann getan habe. Und hab dann hat es nicht mehr gereicht. Dann habe ich mir noch so ein Heizpad gekauft, was ich mir hinten unter das Trikot gesteckt habe, damit ich nicht so friere. Und dann haben wir zum Beispiel die Helm-Episode gedreht, da hatte ich, glaube ich, 35 Helme haben wir da hingeschleppt. Also alles vom Mountainbike-Helm, Kinderhelm, Rennradhelm. Es war ein riesen Aufwand. Es war ein 14-Stunden Drehtag, weil ich dann eben die Melone noch hingeschleift habe für den Crashtest. Und also es hat ewig gedauert. Dann kam zwischendurch noch der Bauer, der in seine Scheune wollte, wo wir da davor standen. Also ich kenne inzwischen auch die Bauern aus der ganzen Region, die wissen schon, da kommt die Verrückte mit dem Fahrrad. Genau. Also da passieren halt auch immer Dinge zwischendurch, die man nicht eingeplant hat, weil gemäht werden muss oder der Almauftrieb ist. Also irgendwann standen wir einmal komplett zwischen Schafen. Weil die eben gerade irgendwo durchgetrieben wurden. Danach kamen die Kühe. Also die Kamerafrau, die kam auch irgendwann mal zu spät, weil sie eben in der Kuhherde mit dem Auto stecken geblieben ist. Also das, und das sieht ja nachher, also wir schneiden dann schon immer auch mal lustige Szenen rein. Aber das sieht ja keiner, sondern das ist dann nachher flutscht irgendwie alles durch. Aber gerade an dem besagten Tag, als ich dieses Heizpad hatte, um mich durch den kalten Frühlingsmorgen zu bringen, haben wir dann am Nachhinein gemerkt, das hat irgendwie mit dem Mikro interferiert. Und wir hatten durch die gesamte Episode ein Piepsen. In der gesamten Tonspur waren Piepsen zu hören und ich hatte schon alle Helme zurückgeschickt. Es war alles eigentlich schon abgeschlossen. Ich dachte, wir haben das Ganze im Kasten. Und dann muss man sich plötzlich mit so technischen Dingen beschäftigen, wie gibt es einen Filter, wo man ein Piepsen aus einem Video rausschneiden kann. Also es ist völlig absurd für jemanden, der vorher Text gemacht hat, mit was für Dingen man sich danach umschlagen muss. Oder auch so ganz banale Geschichten. Ich habe ja vorher schon von dem Pony erzählt, was wir für die Sattelhöhlen-Episode als Schenkelklopfer eingebaut haben. Jetzt war dieses Pony aber so klein, dass es keinen Sattel hatte. Dann habe ich wochenlang versucht, einen Sattel für dieses Pony aufzutreiben, hatte aber keinen Sattelgurt, weil es einfach so winzig war. Dann haben wir noch am Tag vor dem Dreh versucht, irgendwo so einen Mini-XS-Sattelgurt aufzutreiben. Ist uns nicht gelungen, mit dem Ergebnis, dass dann der Sattel immer verrutscht ist, während wir gedreht haben. Sieht keiner. Ja, dieses Pony ist wahrscheinlich auch nachher nur eine Minute im Video zu sehen. Aber es hat mich einfach einen halben Tag gekostet, irgendwo panisch zu versuchen, noch einen Sattelgurt aufzutreiben. Also deswegen, ich könnte, glaube ich, stundenlang drüber sprechen, was für absurde Geschichten da passiert sind oder wie ich eben versucht habe, mit dem Bauer zu verargumentieren, warum wir jetzt gerade vor seiner schönen Holzwand drehen. Es ist an Absurdität nicht zu überbieten.
Wenn jetzt gerade nicht solche Geschichten passieren wie ein Piepsen oder ein permanenter Ton im Film, oder wie lange braucht ihr dann noch in der Nachbearbeitung, bis das Video dann sozusagen online geht?
Es kommt sehr auf die Länge an. Also wir hatten Episoden, die waren 8 Minuten lang, andere waren eine ganze halbe Stunde lang. Also da kommt sehr viel drauf an oder auch auf die Idee. Also ich hatte zum Beispiel einmal auch die Schnapsidee, dass ich mich mit mir selber unterhalten wollte, wo es um ein Pro- und Contra-Video ging. Und da gab es dann eine Pro-Anke und eine Contra-Anke, die quasi mit sich selber gesprochen haben. Da haben wir dann in der Mitte den Bildschirm geteilt. Und das kann dann schon manchmal so ein bisschen frickelig werden, wenn man dann merkt, so, oh, jetzt haben wir aber vergessen, den einen Satz aufzunehmen, wie kriegen wir das dann wieder zusammen? Also da habe ich meine Cutterin, die den Schnitt eben macht, auch wirklich teilweise in den Wahnsinn getrieben, wenn ich dann immer noch eine Korrekturschleife und noch eine Korrekturschleife. Und dann muss das natürlich dann auch alles auf YouTube dann begleitet werden. Man muss ja auch Werbung dafür machen. Also da hängt dann noch ein riesen Rattenschwanz hinten mit dran. Also das ist dann ja nicht nur der Schnitt und man lädt es hoch und es ist vorbei. Also das habe ich am Anfang auch total unterschätzt, dass dann ja auch ganz viele Kommentare kommen und die Leute irgendwie noch Nachfragen haben. Und da sitze ich dann schon echt teilweise Stunden noch vor dem Computer und versuche das dann irgendwie so, wenn das Video dann rauskommt, zu begleiten. War mir alles vorher nicht klar.
Du hast mir im Vorgespräch erzählt, dass du dann hin und wieder Beschwerden bekommst, dass der Clip, dass das Tutorial mit Werbung versehen ist. Ist aber natürlich, müsste einem eigentlich klar sein, eine natürliche Sache, wenn man YouTube schaut.
Ja, also das ist auch was, wo ich mich wirklich immer quäle, weil das eine Gratwanderung ist. Also ich habe, man kann kein Erklärvideo übers Fahrradfahren machen, ohne Produkte zu zeigen. Es geht einfach nicht. Wenn du über einen Helm redest, dann musst du auch einen Helm zeigen. Und wenn du erklärst, welche Tönung für eine Sonnenbrille gut ist, dann brauchst du eine Sonnenbrille. Das heißt, du hast automatisch immer einen Werbeeffekt. Und dadurch, dass ich ja auch wollte, dass das Ganze hochwertig aussieht, dass das eben ein professioneller Schnitt ist, dass da nichts unscharf ist. Ich wollte da jetzt keine verwackelte, selber gedrehte Geschichte machen. Muss ich ja auch die Leute bezahlen. Also die haben einen Tagessatz. Das sind Profis, die da stehen. Die müssen auch ihre Miete und die Windeln für ihre Kinder bezahlen. Und deswegen ist es immer so ein bisschen dieses Abwägen, wo zeigt man Marken, wo gibt man konkrete Empfehlungen. Und da gibt es eben zwei Lager bei den Zuschauern. Also ich habe ja eben früher immer Witze über, in Anführungszeichen, Influencer gemacht. Aber ich bekomme selber so viele Anfragen von Leuten, die mich fragen, hey, was für Schuhe fährst du denn? Bist du mit denen zufrieden? Wie heißt denn dein Fahrrad, was du hast? Und ich kann das total verstehen, weil diese Fülle an Produkten, die es gerade beim Fahrradfahren gibt, die ist total überfordernd. Also es gibt von jedem Produkt 150 verschiedene Varianten für zig verschiedene Einsatzbereiche. Und es war bei mir am Anfang auch so, dass ich habe einfach Freunde von mir gefragt, weil ich nicht wusste, welchen Fahrradcomputer ich mir kaufen. Ich will ja nicht Dr. Fahrradcomputer machen, ich will einfach nur Fahrrad fahren. Und das ist ja mein Ansatz, dass, wenn man keine Freunde hat, dann kann man mich fragen. Also ich würde auch nie irgendwas empfehlen, was ich jetzt persönlich nicht getestet habe oder wo ich jetzt nicht dahinter stehe. Also es wird bei mir nie irgendwo ein Produkt in die Kamera gehalten, nur weil mir jemand Geld dafür gibt. Und tatsächlich, also ich kriege wirklich täglich Anfragen von Firmen, die sagen, hey, möchtest du nicht? Und ich sage wirklich, 90% davon strikt ab. Aber ich muss natürlich auch gucken, wie ich die Sache produziere. Und ich habe es dann so gemacht, dass ich mit bestimmten Firmen Partnerschaften eingegangen bin, mit denen ich eben vorher auch, von denen ich vorher die Produkte auch schon lange gefahren bin. Und wo ich wusste, das hat Hand und Fuß. Und von denen sind dann Dinge zu sehen. Da ist dann auch ein Logo im Abspann, aber es wird alles auch klar kommuniziert. Also ich hatte einmal ein ganz lustiges Sponsorengespräch, wo mich jemand gefragt hat, so ja, und wie präsentierst du dann? Und also ging es um Putzprodukte, also wie putze ich mein Fahrrad? Und dann so, ja, und machst du das dann eher so unterschwellig? Oder wie bindest du dann die Produkte ein? Und dann habe ich gesagt, nee, wenn es Werbung ist, dann ist es Werbung. Also dann wird es auch gesagt. Die Leute sind ja auch nicht doof. Ja? Also ich finde es dann auch immer so, wenn dann jetzt irgendjemand so ganz zufällig dann noch so ein Logo.
Ganz zufällige Produktplatzierung, wie kommt die dahin?
Ja, genau, also sowas mache ich einfach nicht. Aber es muss auch, ich finde es auch wichtig, dass man auch klar sagt, Dinge, die man im Internet umsonst konsumiert, sind nicht umsonst hergestellt worden. Also da fließt einfach wahnsinnig viel Arbeit rein. Also wenn ich Wochen für ein Tutorial recherchiere, um dir zu erklären, wie der richtige Reifendruck ist, dann kann ich in der Zeit auch keinen Artikel für ein Magazin schreiben, mit dem ich meine Miete bezahle. Und das muss inzwischen auch verstanden werden. Und gerade bei YouTube hat man sich ja vorher auch eine Werbung für eine Zahnpasta und für ein Rasenmäher angeschaut. Über die hat man sich nicht aufgeregt. Aber wenn dann jetzt jemand dann sagt, ihr Fahrrad XY wurde mir zur Verfügung gestellt, dann ist es plötzlich ein Problem. Und das finde ich schwierig und ist für mich auch so ein bisschen mangelnde Medienkompetenz, ehrlich gesagt, weil man verstehen sollte, dass die Dinge, die man da sieht, für die muss irgendwo auf irgendeine Art und Weise bezahlt werden. Und ich finde, das ist auch in Ordnung. Also gerade, wenn es qualitativ hochwertig ist. Und was man auch sagen muss, weil es ja verschiedene Möglichkeiten gibt, wie man sich da finanziert. Bei mir ist es auch so, ich mache sehr wenig Videos. Also mir wurde am Anfang auch gesagt, oh, wenn du nicht jede Woche ein neues Video hochlädst, dann wirst du da überhaupt nicht gefunden. Und der Algorithmus, der wird dich irgendwo versauern lassen. Das funktioniert nicht. Und dann habe ich aber klar gesagt, so nee, ich glaube, dass sich Qualität durchsetzt und dadurch, dass ich so viel Zeit brauche, um so ein Video zu produzieren, kann ich gar nicht jede Woche irgendein neues raushauen. Und deswegen bekomme ich aber zum Beispiel über YouTube-Einnahmen auch gar nicht so viel Geld wie jemand, der jetzt wöchentlich was veröffentlicht, weil YouTube belohnt, wenn du eine hohe Frequenz hast. Das schaffe ich aber gar nicht. Deswegen muss ich mir überlegen, okay, wie zahle ich meine Kamerafrau? Also es ist ein schwieriges Thema und deswegen ist meine Strategie immer, ich versuche es alles sehr transparent zu machen, weil ich auch, also ich denke auch immer so, die Zuschauer verstehen das dann schon und nur so viel wie absolut nötig.
Im Wetterstein zu Hause ist unser heutiger Gast die Gravelbikerin und Radljournalistin Anke Eberhardt. Anke, wenn ich in deinem YouTube-Kanal scrolle, How to Fahrrad, und da die Überschriften deiner Tutorials, deiner Tipps zum Radlfahren anschaue, da komme ich auf Überschriften wie, was man beim Radfahren dabei haben sollte. Dann, nächster Clip, Schlauch wechseln. Dann, richtig anziehen auf dem Rad. Nächster Clip, Sattelhöhe einstellen. Oder Hinterrad ausbauen, einbauen, Fahrrad putzen. Dann haben wir, du hast das vorhin schon mal angesprochen, Bikepacking. Was ist die Kadenz, die Gruppe Gravel und Cyclocross? Das Leben ist ein Ponyhof und solche lustigen Titel. Jetzt haben wir die live hier, da, ohne Bild, aber wortgewaltig. Greift auch ein bisschen was raus, was für unsere Hörerinnen und Hörer deine Tipps zum Radlfahren mit Lust und Laune wäre.
Ja. Ich habe so ein paar Steckenpferd-Themen, weil ich finde, also so sehr ich ja sage, man muss einfach Spaß dabei haben, gibt es eben ein paar Aspekte, wo man noch mehr Spaß haben kann, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt. Und eins meiner Lieblingsthemen ist tatsächlich richtig Essen auf dem Fahrrad, weil hört sich erstmal komisch an, aber ich bin...
Oder ziemlich nebensächlich kommt mir jetzt vor. Oder halt, genau. Das heißt nebensächlich, aber würde jetzt nicht als an vordere Stelle rücken.
Genau, aber es war zum Beispiel bei mir früher immer so, ich dachte halt, ich fahre meine Runde, also zum Beispiel von Garmisch aus fahre ich sehr gerne an den Walchensee und wenn ich da so eine Runde drehe, dann sind es 75 Kilometer, bin ich ein paar Stunden unterwegs und bin danach einfach kollabiert und dachte, gut, ich habe halt keine Kondition, bis ich dann irgendwann raufgekommen bin, nee, ich muss einfach mehr essen. Und Fahrradfahren verbraucht unfassbar viele Kalorien. Also auch wenn man jetzt keine Rekorde bricht oder wahnsinnig viel bergauf fährt, hat man da einen enormen Kalorienverbrauch. Und dann habe ich mich ein bisschen mit dem Thema näher beschäftigt und bin dann drauf gekommen, dass es... ist natürlich auch eine Wissenschaft für sich, ne? Aber habe ich dann auch eben so für das Tutorial herrecherchiert, dass es beim Fahrradfahren zum Beispiel viel schlauer ist, jetzt nicht eine große Mahlzeit zu essen, sondern viele kleine, weil es daherkommt, dass der Körper nur eine bestimmte Menge an Kohlenhydrate pro Stunde aufnehmen kann. Das heißt, wenn ich jetzt längere Touren fahren will und dann sage, ja, ich fahre jetzt 3 Stunden, dann esse ich mich hin und esse meinen Schweizbraten und dann fahre ich wieder 3 Stunden, dann ist es für den Energiehaushalt nicht so schlau im Verhältnis dazu, wenn man jetzt sagt, ich esse einfach mal nach einer halben Stunde eine Banane, dann vielleicht nochmal einen Riegel. Das kann der Körper besser verwerten und da hat man dann wirklich einen Effekt darauf, dass man längere Strecken fahren kann und es mitunter gar nicht so an der Fitness hängt, sondern nur an dem leeren Tank. Also man muss einfach davon ausgehen, der Tank ist nicht so groß und lieber öfters mal kleinere Mengen nachfüllen und dann kann man auch größere Strecken fahren und wiederum mit mehr Spaß, weil man nachher nicht so kaputt ist.
Thema richtig anziehen. Da habe ich vorhin schon angesprochen, war der Thema eines Clips.
Genau, also da habe ich auch, als ich das erste Mal so ein Rennrad-Outfit anhatte, habe ich gedacht, um Gottes Willen, wie sieht denn das aus? So Haut eng, ja, Wurst in Pelle, das kann man doch nicht machen. Und habe mir immer alles in meiner Nummer zu groß gekauft, bis ich dann gemerkt habe, so nee, es ist eigentlich ein Schmarrn. Weil die Idee von so einem Fahrradoutfit ist ja, dass man den Schweiß von der Haut weghaben möchte. Weil wenn der an der Haut dran ist und dann kommt der Wind dazu, dann wird es plötzlich kalt. Und es funktioniert aber nur, wenn man jetzt zum Beispiel sich auch von Baumwolle unterscheidet. Also Baumwolle ist so ein großer Anfängerfehler gewesen von mir. Da bin ich einfach im T-Shirt durch die Gegend gefahren. Aber da hat man irgendwann halt einen nassen Lappen am Oberkörper hängen. Und wenn dann irgendwo der Fahrtwind dazu kommt, dann wird es halt schnell kalt. Das ist jetzt, wenn man irgendwie im Sommer in der Toskana unterwegs ist, nicht so schlimm. Aber jetzt gerade, wenn dann irgendwie die Dämmerung einbricht und man auf dem Rückweg nach Hause ist, dann friert man auch ganz gerne. Wenn man aber solche Funktionsklamotten anhat und die dann auch entsprechend eng anzieht, dann schafft es das Material, den Schweiß von der Haut wegzutransportieren. Und ein lustiges Detail ist dann auch immer, wenn ich dann sage, ja, deswegen sollte man auch ein Unterhemd anziehen und dann alle immer sagen, ja, aber wieso denn? Wenn es doch so warm ist, dann ziehe ich doch nicht noch ein Unterhemd an. Aber tatsächlich ist der Effekt dadurch, wenn es ein Funktionsstoff ist, der Nässe von der Haut wegtransportiert, dass dann die Haut selber wieder die Möglichkeit hat, die Temperatur zu regulieren und man im Endeffekt dadurch kühler unterwegs ist, obwohl man eigentlich noch eine Lage mehr anhat. Und das sind lauter so Dinge, über die überlegt man sich am Anfang gar nicht. Da denkt man so, ja, ich will aufs Rad steigen, ich will einfach losfahren. Da hat man auch so dieses, wie viel Reifendruck ist denn überhaupt richtig? Ich will doch einfach nur Fahrrad fahren. Ich will doch jetzt hier irgendwie kein Physikunterricht über Rollwiderstand und sonst was machen. Und genau diese Dinge versuche ich eben in den Tutorials so zu erklären, dass man dann irgendwann sich tatsächlich nur noch aufs Treten konzentrieren kann.
Und das aber natürlich alles ein bisschen mit Augenzwinkern und Humor.
Genau.
Ich habe es nicht gesehen, habe jetzt versäumt für die Sendung mir das Tutorial anzuschauen, aber ich habe irgendwo gelesen, das soll sehr lustig gewesen sein. Du hast sogar Limbo-Tanzen mit eingebaut. Limbo, das ist doch dieser karibische Tanz, wo man sich so ganz nach hinten gebeugt, eigentlich ein bisschen komisch ausschaut, kann schwer schief gehen.
Unter einer Stange hindurch, nach hinten gebeugt. Es war wieder so ein Beispiel, ein Beispiel Bild dafür sein, dass viele Leute ihre Reifen zu stark aufpumpen. Also gerade unter den Rennradfahrern war das immer so ein Klischee, dass man mit 8 Bar unterwegs sein muss. Aber Reifendruck ist eben auch so eine Wissenschaft für sich und man sollte natürlich jetzt auch nicht einfach nur auf der Felge durch die Gegend eiern, das ist auch falsch. Aber in dem Bereich wollte ich eben sagen, dass weniger Reifendruck tatsächlich mehr sein kann. Also auch was den Komfort anbelangt, da habe ich mit meinem Papa zum Beispiel auch schon oft drüber gestritten. Weil so ein prall aufgepumpter Reifen, das kann man sich wie bei einem Ball vorstellen. Wenn man einen prall aufgepumpten Ball auf den Boden fallen lässt, dann springt der weg. Und das ist natürlich, wenn man über einen Bordstein fährt und dann davon abprallt, ist es auch einfach nicht bequem. Ja, da holpert man durch die Gegend und dann habe ich eben lang und breit erklärt, dass es auf das Gewicht ankommt, also sowohl vom Fahrer als auch vom Fahrrad, dass es auf die Reifenbreite ankommt, dass man nicht pauschal sagen kann, mit dem und dem Druck kann jetzt jeder unterwegs sein oder auch wenn man Gepäck am Fahrrad hat. Und habe dann mein Kameramann und meine Kamerafrau an die Seite gestellt. Die haben dann so eine große Standpumpe jeweils rechts und links in der Hand gehabt. Und das war dann mein Limbo-Stab. Und da habe ich dann bin ich dann drunter durchgetanzt, was auch nicht so einfach war, weil ich hatte ja Klickschuhe an. Also da sind ja unten diese Metallplatten dran auf Schotter, wo ich dann auch gemerkt habe, das ist, sollte ich vielleicht auch nochmal ein Limbo-Tutorial machen, wie man mit Klickschuhen nach einem 14-Stunden-Drehtag noch Limbo tanzt.
Anke Eberhardt bei uns zu Gast am 3. Juni, Tag des Fahrrads. Anke, jetzt zum Schluss, was würdest du vielleicht noch mit uns an Tipp mitgeben, wenn man jetzt ein bisschen intensiver anfangen will oder überhaupt anfangen will, sich in die Natur zu begeben, eventuell mit einem Gravelbike, was soll man beachten? Natürlich deine Tutorials schauen.
Ich glaube auch. Also das Wichtigste ist, sich nicht abschrecken zu lassen. Also ich habe am Anfang auch wirklich das Gefühl gehabt, ich fahre da wortwörtlich gegen eine Wand von Wissen. Aber es wird besser, wenn man Lust hat, sich damit zu beschäftigen. Ist mein Ansatz gewesen, wenn man meine Tutorials angeschaut hat, dass man dann so die schlimmste Hürde genommen hat. Aber tatsächlich sich einfach nicht so viel Kopf zu machen, rauszugehen. Es gibt so schöne Strecken, gerade im Münchner Umland, wo man auch wirklich ausprobieren kann. Es gibt auch immer wieder Möglichkeiten, Fahrräder zu testen auf Testivals, wo man dann auch einfach mal reinschnuppern kann, ob es einem gefällt. Und ich glaube, es muss einfach nur jeder das richtige Fahrrad für sich finden, ob das jetzt ein Gravelbike ist oder ein Tourenrad oder auch einfach ein wunderschönes Klapprad. Da kann man dann für sich die richtige Form finden und draußen Spaß haben.
Vergelt's Gott. Dankeschön, Anke Eberhardt, für den Besuch. Und ich meine es jetzt in diesem Fall nicht ironisch, wie es von dir im Internet steht. Anke ist awesome.
Oh, vielen Dank.
Alles Gute und viel Spaß weiterhin beim Radlfahren.
Den werde ich haben. Dankeschön.